Ich möchte heute einsteigen in die Predigt, indem ich dir erzähle, was ich in einem richtig guten Buch entdeckt habe. Da kommt nämlich der Buchautor selber zu Wort, indem er über eine seiner Erfahrungen berichtet. Er war mit seiner Mutter und mit der Freundin seiner Mutter bei den Iguazu-Wasserfällen. Iguazu-Wasserfälle, das sind die weltgrößten Wasserfälle, die liegen auf der Grenze zwischen Argentinien und Brasilien. Ja, und zufällig las dieser Buchautor kurz bevor er mit diesen beiden Frauen dort war, in einem Artikel der Zeitschrift National Geographic über diese weltgrößten Wasserfälle. Und sie waren jetzt auf dem Weg dorthin und er freute sich so insgeheim, dass er so überaus informiert ist, weil die beiden Frauen, die würden das sicher sehr zu schätzen wissen, ein bisschen was Spannendes und Interessantes von ihm, diesem überaus informierten Reiseführer, zu erfahren. Und bevor diese Touristen, die diese Wasserfälle dann besichtigen, diese zu sehen bekommen, müssen sie einen Berg hochgehen oder so ein gewisses Niveau erreichen. Das führt dann über einen Waldweg, der sich so in Schlangenlinien nach oben schraubt. So, und dieser Buchautor schreibt nun, wie er diesen beiden Frauen aufgrund seines enormen Wissens einen kleinen Vortrag hält und irgendwann berichtet er dann ohne Punkt und Komma über die Besonderheiten dieser Wasserfälle, ne, über ihre ehrfurchtgebietende Größe, über ihre atemberaubende Schönheit. Er hatte ja immerhin diesen Artikel gelesen. Und nun fiel ihm selber dabei auf, dass er immer lauter reden musste. Und ab jetzt möchte ich den Autor selber zu Wort kommen lassen. Und er schreibt: Mit jeder Wegbiegung wurde meine Stimme lauter. Schließlich schrie ich, um ein Tosen zu übertönen, das inzwischen richtig störend war. Was dieser Lärm auch immer war, ich wünschte, es würde endlich aufhören, damit ich meinen Vortrag zu Ende bringen konnte. Erst als wir die Lichtung erreichten, erkannte ich, dass der Lärm, den wir hörten, bereits von diesen Wasserfällen kam. Meine Worte wurden von der Macht und dem Ungestüm dessen, was ich zu beschreiben versuchte, übertönt. Man konnte mich nicht mehr hören. Ich hatte kein Publikum mehr. Sogar meine Mutter sah lieber das Schauspiel, das ich bot, als meiner Beschreibung zuzuhören. Ich hielt den Mund. Also, ich finde das erst einmal sehr ehrlich, wie er so schreibt über sich und ja, was er versucht hat zu sein, nämlich ein gebildeter Reiseführer. Aber er schreibt eben auch, das, was er versucht hat zu beschreiben, wurde überholt und übertönt von der Wirklichkeit dessen, was wirklich da war, nämlich diese Wasserfälle. Seine Worte reichten längst nicht mehr an das heran, was da war. So, und das, diese Erfahrung, die er da schildert, hat eine gewisse Nähe zu unserem heutigen Predigttext. Denn das, was da so massiv und überholend und übertönt daherkommt, das ist nicht ein Wasserfall, sondern das ist die Gegenwart Gottes. Hier kommt etwas zur Wirkung, was weit über das hinausreicht, was Menschen sich anlesen können. Was ich mit dieser Predigt hier versuchen könnte. Es reicht über das hinaus, was Worte bieten können. Es macht sie sogar überflüssig, diese Worte. Und diese überwältigende Erfahrung der Gegenwart Gottes ist auch nichts, was irgendwie eine freundliche Zustimmung an einem Sonntagmorgen braucht, so ja, das sehen wir auch so, sondern diese Erfahrung zielt auf eine Frage, nämlich, ob Menschen bereit sind, auf Gott zu reagieren. Ich nenne diese Predigt der glückliche Schrecken, wenn Gott da ist. Der glückliche Schrecken, wenn Gott da ist. Ich lese aus Jesaja 6, Abvers 1. Im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn auf einem hohen und erhabenen Thron sitzen. Und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel aus. Seraphim standen über ihm. 6 Flügel hatte jeder. Mit 2 Flügeln bedeckte er sein Gesicht. Mit 2 bedeckte er seine Füße. Und mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sagte: Heilig, heilig, heilig ist Jahwe der Herrscharen. Erfüllt ist die ganze Erde von seiner Herrlichkeit. Und es erbebten die Türzapfen in den Schwellen vor der Stimme des Rufenden. Und das Haus füllte sich mit Rauch. Da sagte ich: Wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ein Mann unreiner Lippen bin ich und mitten in einem Volk unreiner Lippen wohne ich. Denn den König, Jahwe der Herrscharen, haben meine Augen gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir, und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Er rührte damit meinen Mund an und sagte: Siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld von dir gewichen und deine Sünde ist gesühnt. Da hörte ich die Stimme des Herrn sagen, der sagte: Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Ich sagte: Hier bin ich, sende mich. Da sagte er: Geh und sag diesem Volk: Hört her, aber ihr werdet doch nicht Acht geben. Schaut her, aber ihr werdet euch ja doch nicht um mich scheren. Verfette das Herz dieses Volkes, mach seine Ohren schwer, verkleb seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht, mit seinen Ohren nicht hört, damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und es sich bekehrt und sich so Heilung verschafft. Jesaja 6. Also der erste Eindruck von diesem Text ist, du teilst ihn wahrscheinlich, das ist keine nette Unterhaltung. Ja, so easy listening am Sonntagmorgen kann man mal gut hören, ist erbaulich oder so. Das ist schon anspruchsvoll, es ist auch ein bisschen verstörend. Und auf der einen Seite beschreibt es auch etwas, was wir nicht herbeireden können, was wir nicht machen können, nämlich die Wirklichkeit Gottes, die sich hier darstellt, die hier beschrieben wird. Und auch ich bin heillos überfordert, sollte ich versuchen, dich in einen Moment der Ehrfurcht zu reden. Ja, ich kann das nicht. Ich kann das nicht, dass wir staunend vor Gott stehen. Aber immer wieder machen Menschen diese Erfahrung, dass sie berührt und ja, überwältigt sind von der Wirklichkeit Gottes. Und dann spüren sie etwas an sich selbst, diesen Unterschied zwischen diesem heiligen Gott und wie sie selbst sind. Oder dieser Frage, die dann auftaucht: Was hast du aus deinem Leben gemacht angesichts dieses Gottes? Wir wollen nichts herbeireden, wir wollen nichts schönreden, wir wollen nichts schlechtreden, aber das, was hier in Jesaja 6 steht, möchte in eine innere Haltung führen. Und diese Haltung kann damit zu tun haben, werden wir uns öffnen können für das, was die Gegenwart Gottes in unserem Leben auslösen möchte. Und von dieser Gegenwart berührt zu werden, will keinen ins Unrecht setzen. Sondern es führt in eine Frage hinein. Bin ich ein Echo auf die Wirklichkeit Gottes? Bin ich ein Echo auf diese Gegenwart eines guten und heiligen Gottes? Und vielleicht führt es auch in die Frage: Was habe ich eigentlich aus meinem Leben gemacht? Und ich bin, und das kann ich sagen, ich bin oft in diese Frage geführt worden. Und dann fragen wir uns, ob das, was wir sind, uns öffnet oder uns verschließt. Ob das, wie wir sind, uns lebendig macht oder andere lebendig macht oder uns die Lebendigkeit nimmt. Dann stehen wir vor dieser Frage, ob das, was wir tun, uns stärkt oder uns die Kraft raubt. Wenden wir uns Jesaja 6 zu. Ich denke, ich muss dir nicht lange erklären, in was für einer komplizierten Zeit wir sind. Alles ist irgendwie anders geworden. Es ist so schwierig, den Überblick zu behalten. Ständig tauchen neue Umstände auf. Alles muss wieder reingepuzzelt werden in unser Leben und in diese Gesellschaft. Es ist nicht leicht für uns. Unsichere Zeiten. Das Erste, was mir jetzt in Jesaja 6 auffällt, ist die Beschreibung der politischen Situation. Denn, ist auch ungewöhnlich, der Text beginnt mit im Todesjahr des Königs Usia. Damals war dieses Volk der Juden aufgeteilt in zwei Reiche, das Südreich Juda und das Nordreich Israel. Und sie lebten in Zeiten massiver politischer Umbrüche. Da gab es dieses Imperium der Assyrer und dieses Imperium zerstäubte, pulverisierte ganze Nationen. Ja, unter diesem Druck der Übermacht der Assyrer gingen ganze Nationen und Regionen in die Knie und zerbrachen. Und irgendwann würde sogar das Nordreich Israel dran sein. Und nun heißt es, der König ist gestorben. Und für ein Volk in so einer Situation ist das also eine massive politische Verunsicherung. Weil das Machtzentrum ist nicht besetzt. Wer würde es besetzen? Was heißt das für dieses Volk? Wie würden sie koalieren mit den anderen? Also eine politische Unsicherheit und Angst breitete sich überall als Stimmung aus. Das Volk hatte keine politische Regierung mehr, aber ich will die Frage stellen, war der Thron wirklich unbesetzt? Heißt es da ja, der König war tot, er ist vom Thron gepurzelt. So. Jesaja 6 sagt, im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn auf einem hohen und erhabenen Thron sitzen. Die nationalen und die globalen Kräfteverhältnisse waren in dieser Zeit mächtig am Wanken und schlingerten. Und keiner wusste mehr, ist es sicher, ist das, was wir hier machen, zukunftssicher. Aber der wichtigste Thron war zu keiner Zeit unbesetzt. Die eigentliche Frage nach der Macht war immer beantwortet. Gott sitzt auf dem Thron. Er kontrolliert diese großen Zusammenhänge, die keiner überblickt. Er sitzt auf dem Thron. Und das gilt auch heute noch, auch wenn wir manchmal seine Spur in dieser Welt aus den Augen verlieren. Wir lesen dann auch von den Seraphim und ich gebe zu, das sind sehr ungewöhnliche Wesen, ja, also sie haben drei Flügelpaare, das kann ich mir kaum vorstellen. Und doch sagt die Heilige Schrift, dass sie eigentlich diejenigen sind, die am nächsten zu Gott stehen in dieser himmlischen Hierarchie. Sie sind ein fester Teil dieses Hofstaates, haben einen sicheren Platz im Machtzentrum Gottes. Aber obwohl sie so mächtig sind und da in dieses Machtzentrum hineingehören, obwohl es so ist, bedecken sie mit ihren Flügeln sowohl ihren Kopf als auch ihre Füße als Zeichen der Demut vor Gott. Und richtig aufmerksam wurde ich, als ich merkte, was ihr Name bedeutet. Denn übersetzt heißt Seraphim die Brennenden. Die Brennenden. Und das ist an sich ja ein komischer Ausdruck, die Brennenden, aber es ist ihre Bezeichnung, es ist ihr Name und es scheint auf etwas hinzuweisen, nämlich auf Leidenschaft. Ja? Also Gott hält sich da nicht so ein paar gediegene, hochintellektuelle Staatssekretäre, sondern die ihm am nächsten stehen, sind voller Leidenschaft. Sie brennen. Und das hat mich angesprochen und da habe ich gedacht, also das ist das, was Gott in seiner Nähe hat. Diese Wesen verlieren ihr Feuer für Gott nicht, verlieren ihre Leidenschaft nicht. Und Feuer ist in der Heiligen Schrift überhaupt immer ein Symbol für die Gegenwart Gottes. Ja, er offenbart sich noch und nöcher im Feuer. Ich musste dabei, weil Jesaja auch so erschreckt bei dem Ganzen, was er sieht, ich musste dabei an eine Stelle denken im Alten Testament, wo Jakob etwas erlebt mit Gott und ich lese das mal vor. 1. Mose 31. da sagt er, denn der Gott meines Vaters, der Gott Abrahams und der Schrecken Isaaks ist für mich gewesen, ja, sagt Jakob. Also, der Gott meines Opas, aber auch der Schrecken meines Vaters ist mit mir gewesen. Und deswegen ging es für mich immer wieder weiter. Der Schrecken Isaaks. Und das, was er hier anspricht, dieser Schrecken ist nicht schrecklich, sondern das hat etwas in sich, so eine Mischung aus Staunen und Überraschung, aber auch aus Ehrfurcht und aus Anbetung. Da ist alles gleichzeitig mit drin. Und wir wollen uns das auch neu vor Augen führen. Gott ist per Definition immer zu viel. Ja, er ist per Definition immer zu viel. Und ihm zu begegnen, stellt die Verhältnisse in ein neues Licht. Aber ich möchte mich zuallererst fragen, wirklich, mich zuallererst. Und wenn du willst, stell dir selbst auch diese Frage, ist das noch der Gott, den wir kennen? Bekommen wir als Nachfolger und Nachfolgerinnen Jesu Christi noch einen Schrecken in der Gegenwart Gottes? Ich frage mich manchmal, ist mein Glaube eigentlich so eine gemütliche Geschichte geworden, die aus vielen guten Gedanken zusammengesetzt ist, wo ich mich sicher drin bewegen kann und die, weil sie so plausibel, aber auch so ein bisschen gemütlich ist, auf viele sehr anziehend wirken könnte? Aber gerade darum, weil sie so gemütlich ist und so plausibel, keine Kraft mehr hat zur Veränderung? Ich möchte mich ansprechen lassen, mich selbst möchte ich ansprechen lassen durch das, was ich bei Mike Iaconelli gefunden habe. Er schreibt, es ist Zeit, dass das Christentum wieder ein Ort des Schreckens wird. Ein Ort, an dem Gott sagen muss, fürchte dich nicht. Ein Ort, an dem unsere Beziehung zu Gott nicht irgendein Glaube oder irgendeine Theologie ist, sondern das Bewusstsein von Gottes erschreckender Gegenwart in unserem Leben. Der nette, liebe Gott muss ersetzt werden durch einen Gott, vor dessen bloßer Gegenwart unser Ego zu Staub zerfällt und unsere Sünde zu Asche verbrennt und unser wahrer Mensch, wie Gott ihn meint, offenbar wird. Wie ist es möglich, dass unser Gott so gemütlich werden konnte? Schreibt Mike Iaconelli. Und wenn ich mich nicht täusche, dann ist das, was er da schreibt und was ich gerade vorgelesen habe, vielleicht das, was auch Jesaja hätte schreiben können, was er uns eigentlich sagen will, dass in der Begegnung mit Gott sein gefühltes dickes Ego zu Staub zerfällt und seine Sünde verbrannt werden muss zu Asche, weil Gott wirklich da ist. Und wir denken, naja, dieser Gott des Alten Testamentes, das können wir schon verstehen, der war irgendwie komisch, unberechenbar. Aber das stimmt nicht. Und wenn Jesus, der Sohn Gottes ist, dann würden wir uns am besten sagen, vielleicht müssen wir doch aufpassen, wenn wir ihm in die Finger geraten. Vielleicht ist er doch nicht so kalkulierbar. Vielleicht ist er doch nicht der, der uns zu großer Gemütlichkeit einlädt. Vielleicht ist es der, in dessen Gegenwart unser Leben dann doch eine neue Richtung gewinnen muss. Ich lese mal, was Jesus über den Grund seines Kommens sagt. Und jetzt bitte nicht erschrecken, aber vielleicht doch. Lukas 12. Jesus sagt, ich bin gekommen, um Feuer auf diese Erde zu werfen. Wie sehr wünschte ich, dieses Feuer würde bereits brennen. Und Paulus, dem Jesus begegnet ist persönlich, sagt seinen Leuten, seid brennend im Geist, seid wie Seraphim. Ja? Weil das auch Jesaja erlebt hat, sprechen wir heute darüber, dass Gott Feuer an sein Leben gelegt hat, das merkt er. Und dann steht er erschütternd da und die Seraphim rufen. Und er versteht plötzlich, was sie sagen, wenn sie rufen, heilig. Aber wir dürfen fragen, was heißt sie jetzt eigentlich heilig? Ohne Sünde? Das wäre viel zu wenig. Das wäre eine sehr einseitige Beschreibung. Heilig heißt vor allen Dingen gut. Aber so gut, dass es erschreckend gut ist. Ja, dass wir an uns selbst dann wahrnehmen, dass wir nicht erschreckend gut sind. Und heilig heißt, dass wir etwas wahrnehmen, das manchmal einen so starken Kontrast zu uns selbst darstellt, dass wir am liebsten reißaus nehmen möchten. Und so ging es nicht nur Jesaja, so ging es auch Petrus, als er vor Jesus steht. Wir hören das mal, Lukas 5. Als Simon Petrus das sah, was Jesus getan hat und was nur Gott tun konnte, da warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh von mir fort, ich bin ein sündiger Mensch. Aber jetzt können wir denken, ja, willst du mich jetzt mit deiner Predigt in die Flucht schlagen? Willst du mir sagen, Gott schlägt mich in die Flucht, will er mich gar nicht? Nein, das will ich nicht sagen. Genau diese Momente, die beiden hier, Jesaja und Petrus, erleben, sind die Momente, wo Gott sie in eine Berufung führt. Wo er nicht sagt, ich will euch nicht aus meinen Augen haben, sondern seid ihr die, die ich senden kann. Und trotzdem musste sich, bevor diese Berufung losgehen konnte, erst einmal etwas klären. Und wir lesen das in Vers 5, was Jesaja sagt. Ich, ein Mann unreiner Lippen bin ich und ich lebe inmitten eines Volkes unreiner Lippen. Und da flog einer der Seraphim zu mir und berührte mit der Kohle, mit der glühenden Kohle, meinen Mund. Jesus sagt, dass das, was wir sagen, die Worte, immer nur der Ausdruck dessen ist, was sich im Herzen abspielt. Ja? Also Jesaja sagt hier, ich konnte an mir selber in meinem Herzen etwas wahrnehmen, was verdorben, das sich verdorben anfühlte. Und ich merkte, dass ich mich an die Gesellschaft ähnlicher Menschen gewöhnt hatte und dass es mir gar nichts mehr ausmachte, mit ihnen zu sein. Und dann, als er das wahrnahm, kommt einer dieser Seraphen zu ihm, um seine Schuld zu sühnen. Und er kommt sofort zu ihm. Und das finde ich auch so erleichternd, weil dieses Engelwesen da, dieser Seraph, hätte ihn ja auch grillen können. So, ne? So von wegen, ah, merkst du auch endlich mal, dass du nicht der bist, der du sein sollst. Ne? Und dann hätte er ihn also schmoren lassen können in seinem schlechten Gewissen. Aber er kommt sofort zu ihm, holt diese Kohle aus dem Altar Gottes und reinigt sein Leben durch Feuer. Und immer wieder, auch in der Heiligen Schrift, sehen wir diese Momente, wo Leute merken, was eigentlich in ihrem Leben vor sich geht oder auch nicht vor sich geht. Ein ganz bekanntes Beispiel, Lukas 15, da heißt es über den sogenannten verlorenen Sohn, da ging er in sich. Da kam er wieder hier an und merkte, was ist hier los? Und das sind keine leichten Momente. Und das weißt du vielleicht von dir, ich weiß es von mir. Das sind keine leichten Momente, wo wir in uns gehen, und trotzdem sind sie voller Kraft, sind sie voller Einsicht und sind sie voller Klarheit und schaffen Klarheit für die Gegenwart Gottes. Und auch beim verlorenen Sohn sehen wir, dass der Vater ihm nicht sagt, ja, guck mal, ob du dich auch gebessert hast, sondern er läuft ihm sofort entgegen und umfängt ihn. Das ist die gleiche Erfahrung. Sofort ist Gott da und sagt, ich lasse dich hier nicht schmoren in deiner Schuld. Ich nehme sie weg, damit du wieder frei bist und froh. Ich möchte aber noch mal kurz verweilen bei der Frage, warum ist das Reagieren auf die Gegenwart Gottes so wichtig? Hier lese ich dir noch mal einen Text aus dem Alten Testament. Du wirst dich gleich fragen, okay, was hat das mit dem Thema zu tun? Ich werde es erklären. 1. Mose 1, Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an besonderen Orten, dass man trockenes Land sehe. Und so geschah es. Das Trockene nannte Gott Erde und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Okay, das klingt erstmal recht simpel, aber hier ist Trennung ein wichtiger Punkt. Denn Wasser und Erde zusammen ergeben Schlamm. Ja? Und also im Schlamm können weder Fische leben, noch Tiere leben und Menschen erst recht nicht. Erst durch Klarheit und durch eine Trennung kommt es zu Lebensräumen, in denen man auch leben kann. Das hebräische Wort für heilig heißt wörtlich übersetzt getrennt. Ja, also nicht alles zusammengeschüttelt, ein bisschen Matsche und dann gucken wir mal, ob wir Gott dienen, sondern getrennt. Durch dieses Getrenntsein entsteht Klarheit. Und Jesaja sagt, ich spüre diesen Schlamm auf meinen Lippen. Ich spüre diesen Schlamm in meinem Herzen, durch den ich schon viel zu lange warte. Und trotzdem sind diese Momente Momente der inneren Berufung. Hier geht es für Jesaja los, dass er wieder neu für Gott da war. Als er dachte, alle, aber ich nicht. Das sind, wie gesagt, keine leichten Momente, diese Momente der glühenden Kohlen. Ich weiß es von mir. Aber es sind heilige Momente, weil Gott da ist und weil sich in uns etwas für Gott öffnet, weil wir uns selbst gegenüber öffnen und wieder merken, was soll eigentlich mein Leben sein? Und bin ich mit meinem Leben ein Echo auf diesen guten, erschreckend guten und lebendigen und heiligen Gott? Aber ich will noch mal fragen, was sollte das eigentlich jetzt für eine Berufung sein? Weil das, was, wir haben das noch ein bisschen im Ohr, das, was Gott sagt, was Jesaja den anderen sagen soll, das klingt ja fast so, als würde Gott sagen, ja, ihr habt eh keine Chance mehr. Ne? Ich kann es ja noch mal lesen. Hört her, aber ihr werdet ja doch nicht Acht geben. Schaut her, aber ihr werdet euch ja doch nicht um mich scheren. Also das klingt ein bisschen so, als würde Jesaja die Aufgabe haben, so ein Urteil auszusprechen. Ne? So von wegen, ihr habt keine Chance. Aber das kann man auch anders hören. Nämlich aus dieser tiefen Betroffenheit eines enttäuschten Liebenden, eines Liebhabers, der seine Gefühle hier nicht zurückhält, sondern der sie hervorbrechen lässt und der in seiner Gekränktheit sagt, ich weiß selber nicht mehr, ob meine vergeblichen Versuche, dieses Volk an mein Herz zu rufen, noch was bringen. Ich weiß selber nicht, nach so vielen vergeblichen Versuchen, ob ich noch an diese Beziehung glauben soll. Und er sagt, Jesaja, frag du sie. Aber bevor wir die Menschen fragen, kommt erstmal eine Frage bei uns an. Und die hat mit mir persönlich zu tun. Vielleicht hat sie mit uns hier als Christuskirche zu tun. Vielleicht hat sie auch mit dir zu tun. Und die Frage lautet, wen soll ich senden? Wer wird gehen? Und immer wieder haben Menschen der Heiligen Schrift in dieser Begegnung mit Gott, wen soll ich senden, gesagt, hier bin ich. Abraham hat das gesagt, hier bin ich. Mose, als er von Gott angesprochen wurde aus dem brennenden Dornbusch, hier bin ich. Jesaja sagt genau dieselbe Formulierung, hier bin ich. Und wen soll ich senden? Wenn wir die Dortmunder hier um uns herum fragen, seid ihr da, werden sie sagen, hier sind wir. Hier sind wir. Werden wir, wenn wir als Christuskirche angesprochen sind, sagen, hier sind wir, hier bin ich. Wir haben ja schon Schwierigkeiten, uns hier gemeinsam wahrzunehmen. Sind wir hier? Aber die Berufung Gottes mit deinem Leben und mit dieser Christuskirche geht weiter. Und ich bitte dich, sei mit dabei und lasst uns gemeinsam sagen, hier sind wir. Und wenn du willst, dann beende diese Predigt im Zuhören, jetzt nicht mit einem Arm, sondern mit einem, hier sind wir. Sei gesegnet.